Yoko Tawada, Sie haben in Japan Literatur studiert, Schwerpunkt russische Literatur, sind dann 1982 nach Deutschland gekommen und haben 5 Jahre später Ihren ersten zweisprachigen Gedicht- und Prosaband »Nur wo du bist, da ist nichts« veröffentlicht. Seither, also seit Sie hierher gekommen sind, setzen Sie sich rastlos schreibend mit den Kulturen Japans und Deutschlands auseinander. Mittlerweile sind von Ihnen mehr als 20 Bücher erschienen. Außerdem sind Sie mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet worden, darunter mit dem Deutschen Kleist-Preis 2016 und dem japanischen Akutagawa-Literaturpreis. Kommenden Donnerstag verleiht Ihnen das Land Rheinland-Pfalz die Karl-Zuckmayer-Medaille für Ihre Verdienste um die deutsche Sprache. Wann und vor allen Dingen wie hat Ihr Interesse an der deutschen Sprache denn eigentlich begonnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Interesse für Sprachen hatte ich schon immer, schon als Kind. Und damals kannte ich natürlich nur die japanische Sprache. Also Japan ist ein Inselland und in den 60ern, selbst in Tokio, ich bin mitten in Tokio geboren, aber es gab einfach niemanden, der nicht Japanisch sprach. Also ich dachte, alle Menschheit spricht Japanisch. Aber selbst dann fand ich die Sprache als solche interessant. Zum Beispiel, ich konnte noch nicht so viele Sätze sagen und ich konnte vielleicht auch nicht einmal richtig laufen oder so. Aber ich sage ein Wort und die Erwachsenen lachen oder sie freuen sich oder sie werden erschrocken. Und diese Macht oder die Effekt, ja, man sagt was und die Welt verändert sich. Und das hat mich schon als Baby sozusagen fasziniert. Aber da kannte ich nur japanische Sprache. Und wenn man nur eine Sprache kann, ist man ja mittendrin. Das ist so wie ein Frosch im Teich, sagt man, ne? Man kennt nur diesen Teich und nichts anderes. Und ich habe zwar in der Schule Englisch gelernt und später auf Gymnasium auch Deutsch, was mich ja auch damals total faszinierte. Aber die richtigen Interessen, also lebendige Interessen, habe ich bekommen 1982. Da kam ich nach Hamburg und ich hatte eine Praktikantenstelle an einer Firma in Hamburg. Und dann, also in den ersten 6 Monaten, kannte ich keinen Japaner oder jemanden, der Japanisch sprechen konnte. Das heißt, auf einmal war ich in einer Welt, wo niemand Japanisch verstand. Und ich musste alles umschreiben. Das war nicht nur, dass man anstatt Empizu Bleistift sagen musste, sondern viel mehr, weil meine Person verschwand auf einmal. Weil meine Person war in der japanischen Sprache beschrieben gewesen. Auf einmal musste ich alles auf Deutsch erklären, was für ein Mensch ich bin, wie ich etwas finde, wie ich mich fühle und was ich gerne esse. Selbst das, alles, was man isst, heißt ja auch schon anders. Und dann hat man, ob man ein Suika isst oder Wassermelone, sie schmecken ja auch unterschiedlich, finde ich. Und das war ein Schock, eine Revolution, eine große Veränderung.
Also das heißt, Sie müssen aber auch eine ungeheure Abenteuerlust gehabt haben, wenn Sie sich damals aus Japan auf den Weg nach Deutschland gemacht haben, wissend, dass Sie die deutsche Sprache ja noch nicht annähernd beherrscht haben.
Ja, schon. Ganz ehrlich gesagt, ahnte ich nicht ganz, was für ein Abenteuer das sein könnte. Also Abenteuerlust hatte ich schon, aber eher in der Literatur, weil ich habe unglaublich gerne gelesen und in vielen Büchern geht es um die Weltreisen, Experimente oder ein Mensch verwandelt sich in eine Katze oder alles ist möglich in der Literatur. Und diese Denkexperimente und Vorstellungsabenteuer habe ich geliebt. Aber ich wusste nicht, dass das so eine Veränderung, selbst eine kleine Veränderung im Alltag, so schwer sein könnte oder so schockierend. Oder ja, es war auch toll. Ja, also wenn ich das so beschreibe, klingt es vielleicht, als wäre es ein Problem gewesen. Nein, das habe ich nicht als Problem empfunden, sondern es war schon interessant, aber kostete unglaublich viel Energie, dass ich jede Nacht über 10 Stunden geschlafen habe, so wie früher als kleines Kind. Ich musste alles bearbeiten im Traum.
Und Sie haben ja gesagt, Sie haben in der Schule auch Englisch gelernt und Sie haben Deutsch gelernt in Japan, in Tokio, wo Sie zur Schule gegangen sind. Was war es dann aber, was den Ausschlag gegeben hat, dass Sie eben nicht nach London, nach Großbritannien gegangen sind, sondern nach Hamburg gekommen sind? Hatte das was mit Ihrer Begeisterung ganz spezifisch für die deutsche Sprache zu tun?
Ja, schon. Also ich war schon europäisch denkender Mensch sozusagen in den 80er Jahren, wo alle anderen noch nicht so waren. Und ich mochte sehr gerne russische Sprache, aber damals gab es keine Gelegenheit, dort zu leben. Also so einfach nicht. Und dann habe ich eine Arbeitsstelle gekriegt in Hamburg. Und ich dachte, gut, Hamburg ist ja ein Zentrum von Europa, also warum nicht Hamburg? Ich meine, ich würde nicht sagen, die deutsche Sprache ist ganz anders als alle anderen europäischen Sprachen. Das würde ich nicht sagen. Aber mittlerweile bin ich natürlich auch sehr, sehr, sehr froh, dass ich dann zwar halb zufällig, aber trotzdem in der deutschen Sprache gelandet bin.
Wenn wir jetzt schon an diesem Punkt sind, deutsche Sprache, haben Sie gesagt, ist nicht so anders als andere europäische Sprachen. Deutsche Sprache ist aber, das haben Sie ja auch schon geschildert, als Sie darüber gesprochen haben, wie das damals war, als Sie in Hamburg angekommen sind. Deutsche Sprache ist aber natürlich ganz anders als japanische Sprache.
Ja, ja.
Das ist ja schwer, das zu erklären, aber vielleicht, wenn wir es mal versuchen. Welches sind die fundamentalen Unterschiede zwischen der deutschen und der japanischen Sprache? Jetzt mal abgesehen von der Form, weil wir haben das Alphabet mit 26 Buchstaben und Sie haben im Japanischen natürlich mindestens 3000 Zeichen, um Zeitung lesen zu können.
Also wenn ich diese Frage jetzt perfekt beantworten könnte, dann würde ich sofort Professur für Japanologie an der Universität bekommen. Leider kann ich nicht, aber ich kann die Frage vielleicht schriftstellerisch, spielerisch beantworten. Ich glaube, also eine Sache ist für mich ganz wichtig und als Beispiel sage ich immer so einen Satz wie ich liebe dich, ja, heißt auf Japanisch Watashi wa anata ga suki desu. Und wenn man diesen japanischen Satz wiederum ins Deutsche wörtlich zurückübersetzt, dann heißt das, was mich betrifft, bist du begehrenswürdig. Da sieht man schon viele Sachen. Also erstens, das Subjekt fehlt ganz oft in japanischen Sätzen. Nicht, dass ich tue was, sondern das Thema, also Topic, ist jetzt ich. Also ich spreche von mir jetzt, aber nicht unbedingt, dass ich als der einzige Handelnde jetzt was tun würde, sondern ich spreche von mir und du bist begehrenswürdig. Das heißt, Adjektive sind in der japanischen Sprache sehr wichtig. Weil in der deutschen Sprache denkt man ganz oft, dass die Adjektive nur Schmuckstücke sind oder nicht wesentliche Dekorationen sind. Und je weniger Adjektive, desto besser der deutsche Satz. Im Japanischen ist es nicht so, sondern die Adjektive sind sehr aktiv. Sie haben auch Zeitgefühle und Aktivitäten. Man sagt auf Deutsch zum Beispiel, es ist hell in diesem Zimmer. Ja? Und was heißt denn hell? Dass da die Partikel, ganz kleine Partikel, ganz aktiv in der Luft da hin und her fliegen. Deshalb ist es hell. Also das ist schon eine Bewegung, was die Adjektive dann macht. Oder dieser Mensch ist nett. Und was heißt denn nett? Ne? Und das besteht daraus aus Mimik, also Bewegungen im Gesicht oder auch was dieser Mensch denkt und sagt, wie er handelt. Das sind alles Bewegungen und Aktivitäten, was die Adjektiven ausmachen.
Also würden Sie sagen, die Japaner nehmen die Welt auch anders wahr, was sich dann wiederum auch in der Sprache ausdrückt?
Ja, das ist wahrscheinlich gegenseitig, ne? Weil die Sprache so ist, verhalten sich die Menschen so oder die Menschen empfinden das und denen es in bestimmter Weise. Aber weil die Menschen so sind, bleibt die Sprache so oder verändert sich. In der Sprache wird die Kultur aufbewahrt, was unsere Vorfahren, wie sie die Welt gesehen haben und was für Erfahrungen sie gemacht haben. Deshalb hat die Sprache heute diese Form und dadurch, dass wir diese Sprache benutzen, es ist so wie das Erbe.
Der formale Unterschied zwischen dem Japanischen und dem Deutschen, der natürlich auf den ersten Blick ins Auge fällt, selbst wenn man nicht Japanisch kann, ist ja die Tatsache, dass im Japanischen die Piktogramme verwendet werden. Wie wirkt sich das aus auf Wahrnehmung von Welt und auch andersrum, wie Sie es eben gesagt haben?
Also für mich ist das Alphabet ein Wunder. Das ist eine phonetische Schrift. Eigentlich hat man das, was man spricht, was eigentlich eine Musik ist, in den Buchstaben festgehalten. Das ist das Alphabet. Und daher ist das sehr musikalisch, während die Ideogramme, also alle Arten von Bilderschrift, grafische Qualitäten haben und wie Bilder sind. Und man schaut auf die Oberfläche und versteht die Bedeutung. Manchmal versucht man überhaupt nicht, das auszusprechen, nicht einmal innerlich, sondern man sieht ein Bild, so wie bei einem Logo, versteht man die Bedeutung. Während Deutsch müsste im Grunde genommen ausgesprochen werden und dann kommt man erst zur Bedeutung. Und die Wahrnehmung der Menschen, die immer japanische oder chinesische Schriftzeichen benutzen, sind ein bisschen ähnlich wie jemand, der im Internet unterwegs ist, finde ich. Oder im Manga und auch in Anime. Das sind dann so viele Ideen und Gedanken, die nur als Bild vorkommen. Während als ich nach Deutschland kam, 82, war in Deutschland so niemand las Manga, außer Kinder, die da Donald Duck gelesen haben. Aber für Erwachsene war Graphic Novels auch noch kein Thema. Aber dafür gab es sehr viele Lesungen zum Beispiel, was es in Japan nicht so viel gibt. Weil die Lesungen, das ist ja, dass die Autoren Texte vorlesen. Es gibt kein Bild zu sehen, sondern man muss zuhören, ohne Bild. Und Bilder werden im Kopf hergestellt. Und das habe ich sehr gemocht. Oder auch die Radiokultur ist sehr hoch entwickelt in Deutschland. Und in Japan war es früher so, aber jetzt überhaupt nicht mehr. Im Radio ja, läuft nichts Wichtiges über die Literatur oder Kultur ab, was ja sehr schade ist. Aber wer deutsche Sprache spricht, sind vielleicht geschulter oder besser im Zuhören und nur vom Klang und vom gesprochenen Ideen etwas selber weiterzuentwickeln, also entweder die eigenen Ideen oder die Bilder daraus zu machen, ohne dass man die Bilder geschenkt kriegt, sondern die eigenen Bilder aus dem Gehörten herzustellen. Und das finde ich schon eine ganz tolle Sache.
Und wie hat das bei Ihnen begonnen? Also wenn Sie Sprache in Tokio gelernt haben, die deutsche Sprache unter anderem, wie haben Sie sich der deutschen Literatur angenähert? Ich erinnere mich, dass Sie gesagt haben, Sie waren eine große Liebhaberin der russischen Literatur. Also literarisches Vorbild war Dostojewski. Sie haben mal gesagt, Sie wären fast süchtig nach seiner Literatur gewesen. Wie haben Sie sich der deutschen Literatur angenähert? Welches waren die Autoren und Autorinnen, die Sie zuerst gelesen haben?
Also zuerst mochte ich Franz Kafka natürlich und heute noch liebe ich seine Literatur. Und ich habe auch die Verwandlung ins Japanische übersetzt vor 2-3 Jahren. Thomas Mann habe ich auch gelesen. Aber es war anders als die russische Literatur. Das war sowas wie Respekt und Distanz, weil ich war nicht süchtig. Russische Literatur war für mich Drogen, ja, was ja wahnsinnig ist, aber auch ein bisschen gefährlich und ein bisschen ungesund. Aber das brauchte ich. Aber die deutsche Literatur, das verfällt nicht in diese Abhängigkeiten oder Sucht oder auch Kitsch zum Teil ein bisschen, ne? Und davon war die deutsche Literatur, die ich mochte, frei. Und das ist stark. Das bewahrt die Haltung oder die Struktur. Und die ist nicht leicht verschwommen durch Gefühle oder spontane Einfälle oder ganz persönliche Probleme, sondern die stehen da und ich kann immer wieder zu ihr zurückkehren. Ja, das ist auch eine Liebe, respektvolle Liebe vor dieser Literatur.
Und Ihr Lieblingsschriftsteller oder Schriftstellerin, ist das dann Kafka oder in der deutschen Literatur?
Also mit Kafka bin ich dann verheiratet, dann kann ich nicht sagen, ob ich ihn noch liebe oder nicht liebe. Und dann habe ich, kurz bevor ich nach Deutschland kam, Paul Celan und Ingeborg Bachmann Gedichte von den beiden gelesen und sehr beeindruckt und wusste, dass ich, wenn ich in Deutschland bin, von den beiden viel lesen werde. Und das ist auch passiert und die sind auch meine Lieblingsautoren. Und dann in meinem Studium in Hamburg habe ich sehr viel Walter Benjamin gelesen. Und seine Schreibweise gefällt mir auch unglaublich gut.
Und würden Sie denn über Ihre eigene Literatur sagen, mehr als 20 Bücher sind schon erschienen von Yoko Tawada, würden Sie sagen, das ist deutsch-japanische Literatur?
Ja, ich weiß es nicht. Also früher habe ich gesagt, ja, die Literatur ist entweder deutschsprachige Literatur oder japanischsprachige Literatur. Und insofern habe ich beide Literaturen, zwei Literaturen. Aber ich kann auch nicht sagen, dass die beiden Literaturen nichts, gar nichts miteinander zu tun hätten, sondern für mich ist es schon wichtig, dass ich zwischen den beiden Sprachen schreibe. Und auch in meinen deutschen, also deutschsprachigen Texten sind japanische Ideen da oder zum Teil auch Wörter oder Schriftzeichen drin. Und auch wenn ich auf Deutsch schreibe, hauptsächlich denke ich dann auf Deutsch, aber immer wieder kommt eine andere Person, also taucht in meinem Kopf auf, japanischsprachige, und sagt was. Und das geht ja auch in den Text hinein. Und umgekehrt auch. Ich kann jetzt nicht mehr Japanisch schreiben, ohne auf Deutsch zu denken. Und diese deutschsprachige Person in mir, die ist ein bisschen streng und sagt immer, das ist Quatsch, was ich jetzt auf Japanisch schreibe. Ich sollte dann noch auf eine weitere Dimension gehen oder ein bisschen plastischer werden oder eine Distanz nehmen zu dem, was ich schreibe. Und die lässt mich nicht mehr in Ruhe. Insofern kann ich nicht sagen, dass meine japanischen Bücher monolinguale Werke sind.
Es gibt einen biografischen Artikel über Sie, da heißt es, in Ihrer Literatur würden Sie mit fragendem Blick neue Zwischenräume der Wahrnehmung eröffnen. Können Sie damit was anfangen? Also finden Sie das zutreffend, annähernd zutreffend?
Ja, ja.
Und Sie selber haben den Unterschied zwischen japanischer und deutscher Literatur einmal so beschrieben, dass Sie gesagt haben, es sei so wie der Unterschied zwischen Tuschmalerei und realistischer Malerei, die Andeutung da, die genaue Beschreibung hier.
Also ich weiß zwar nicht, ob das immer zutrifft, aber was ich mir gedacht habe, ist diese Idee des Realismus, was in der europäischen Malerei ganz wichtig war schon früher, ne, dass man eine Hand so malt, fast wie fotografiert, muss das hervorgekommen sein für die Japaner im 19. Jahrhundert, weil diese Idee gab es einfach nicht. Es gab Malerei natürlich und es gab auch Lust zu malen, aber man hat nicht versucht, das so zu malen wie Fotografie. Fotografien gab es sowieso nicht, aber trotzdem, diese Idee des Realismus. Ja. Und selbst wenn in Europa danach viele andere Richtungen gekommen sind, so wie Impressionismus oder Surrealismus, trotzdem, die sind ja als Abweichung, Protest oder Weiterentwicklung von Realismus gekommen. Also wenn es keinen Realismus gegeben hätte, dann gäbe es diese Richtungen ja auch nicht. Während in Japan, ja, die Malerei, aber auch die Haiku-Dichtung. Es geht nicht darum, die ganze Gesellschaft oder die Landschaft oder Person ausführlich zu beschreiben wie ein Bericht, sondern es ist wie ein Zug mit dem Pinsel. Das ist ein Eindruck, aber man kann nicht einmal sagen, dass das Subjekt hat das so empfunden und das ausgedruckt, sondern etwas zu fangen, was immer kurz vor Verschwinden, dieses Gefühl, dass alles verschwindet, das ist vielleicht gar nicht mehr da, auch wenn das so aussieht. Oder schon im nächsten Moment wird es verschwinden. Und mit diesem Gefühl schreibt man ein Gedicht oder malt man ein Bild. Und da ist ein Unterschied. Also das wollte ich damals auch sagen.
Ja, also die Andeutung, also ja. Das, was man ja auch aus der Kirschblütenkultur kennt. Die Kirschblüte ist kurz da und schon ist sie wieder verschwunden. Ja, jetzt haben wir ziemlich viel theoretisch über japanische und deutsche Literatur gesprochen, angefangen über Ihre Literatur zu sprechen. Vielleicht können wir einmal konkret werden und einen Auszug aus Ihren Texten hören, zum Beispiel aus dem 2010 erschienenen Buch Abenteuer der Grammatik. Da gibt es Gedichte, die ich sehr schön finde und eigentlich auch sehr passend zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben.
Die zweite Person, ich. Als ich dich noch siezte, sagte ich ich und meinte damit mich. Seit gestern duze ich dich, weiß aber noch nicht, wie ich mich umbenennen soll.
Ja, danke schön. Sie haben noch einen Text mitgebracht, beziehungsweise den Roman, aus dem Sie uns eine kurze Passage vorlesen können, und zwar Das Bad, eine Reise in eine Welt zwischen Traum und Realität, auch 2010 erschienen. Ein Kritiker hat darüber geschrieben, die Geschichte ist leicht zu lesen und irgendwie verständlich. Wort für Wort verstehe ich, vor allem dank der kraftvollen Bilder Tawadas. Doch will ich die Sätze zusammenfügen, gelingt es mir nicht richtig.
Neben dem Spiegel hing in einem Rahmen eine Porträtaufnahme von mir. Mein Tag begann damit, dass ich beim Vergleich des Spiegelbilds mit der Fotografie Unterschiede entdeckte, die ich dann mit Schminke korrigierte. Im Vergleich zu dem frischen Tarn auf dem Foto wirkte das Gesicht im Spiegel blutleer, wie das einer Toten. Wahrscheinlich erinnerte mich der Rahmen des Spiegels deshalb an den Rand eines Sargs. Im Licht einer Kerze bemerkt ich Schuppen, die winziger als die Flügel kleiner Käfer die Haut bedeckten. Ich konnte sie mit dem langen Nagel meines Daumens, den ich vorsichtig darunter schob, abbrechen. Sie rochen wie Makrelen. Als ich so Schuppe um Schuppe abgeschält hatte und den Pyjama aufknüpfte, sah ich, dass nicht nur auf meinem Gesicht, sondern auch auf der Brust und auf den Armen Schuppen gewachsen waren. Es war unmöglich, sie alle mit dem Finger abzuschälen. Ich entschloss mich, sie im Bad erst aufzuweichen und dann abzureiben.
Vielen Dank. Sie hören die Sendung SWR 2 Zeitgenossen, heute mit der japanischen Schriftstellerin Yoko Tawada. Frau Tawada, woher holen Sie Ihre Inspirationen zum Schreiben?
Inspirationen liegen also für mich überall. Diese Geschichte zum Beispiel beginnt im Bad. Überall, wo das Wasser ist, besonders genau, das inspiriert mich. Aber das beginnt ja mit dem Waschbecken, das Bad, Dusche, die Küche. Und wenn man Tee kocht, ist ja auch mit dem Wasser und dann in der Tasse. Und dann habe ich sehr lange in Hamburg gelebt, aus dem Fenster geschaut und dann konnte ich schon die Elbe sehen. Und dann, wenn es regnet, das ist für mich auch großartig, kann ich meistens viel besser schreiben. Ich war 2 Monate im Süden Kalifornien und das war ein Horror für mich. Alle sagen, dass das Wetter wunderbar ist, immer scheint die Sonne. Und mir fiel nichts mehr ein, ich konnte überhaupt nichts schreiben. Wasser ist für mich wichtig, aber auch alles andere. Ich fahre auch gerne U-Bahn oder ich sitze auch gerne in einem Café und dann höre ich, was die Leute so miteinander reden, ne? Und es muss schon fragmentarisch sein, weil wenn ich das ganze Gespräch dann hören würde, dann wäre es sicher langweilig oder uninteressant. Aber diese fragmentarische, also ich höre nur ein Wort oder nur einen halben Satz und da fehlen auch Wörter dazwischen. Und dann beginnt mein Gehirn zu arbeiten, weil diese Lücken gibt es ja überall im Leben, ne? Mein Gehirn beginnt, diese Lücke zu schließen und dafür Wörter zu produzieren. Und das führt mich immer zu einer Geschichte oder ein Gedicht oder was weiß ich.
Ja, das passt ja auch zu dem, was Sie vorhin gesagt haben mit den Andeutungen. Das passt irgendwie ineinander.
Ja, weil ich finde so andeutende Bilder spannend, weil man versucht dann selber das zu ergänzen, ne? Was kann das sein? Und dann in dem Moment kommt man an die eigene Erinnerung und diese eigenen Erinnerungen korrespondieren wieder mit den Linien, andeutende Linien, Punkte, Wörter und da beginnt so eine Art Dialog zwischen dem Kunstwerk und dem Betrachter und daher liebe ich auch diese Andeutungen.
In Ihrem 2014 erschienenen Roman Etüden im Schnee, da geht es um ein ganz anderes Thema, um den Eisbären Knut, der damals in Berlin für sehr viel Furore und für Schlagzeilen gesorgt hat. Beziehungsweise es geht ja nicht nur um Knut, sondern es ist ein Familienroman über Knut, seine Mutter Tosca und die Großmutter. Warum ein Roman über Knut?
Ja, die Tiere inspirieren mich auch genauso wie das Wasser, ne? Und wenn man da genauer schaut, in allen meinen Texten kommen irgendwelche Tiere vor. Und Knut hat mich zuerst nicht so interessiert. Der war viel zu beliebt und bekannt in Berlin. Aber ich habe in den Zeitungsartikeln, die ich über Knut gelesen habe, gemerkt, wie politisch das Thema ist, also Eisbär vor allem. Erstens ist Knut und überhaupt Eisbär zum Symbol der Umweltpolitik geworden. Erwärmung der Erde. Und zweitens kommt tatsächlich Knuts Mutter aus der DDR und es wurde auch reichlich diskutiert, was ich interessant fand, weil Knuts Mutter hat Knut abgelehnt und als Grund, weil sie im sozialistischen Land im Zirkus gearbeitet hat, hat sie Mutterinstinkt verloren. So war die eine Erklärung und das ist so politisiert, ja. Aber Zirkus ist ja auch ein Thema im Sozialismus, aber auch im Westdeutschland gewesen. Und so habe ich dann die Idee bekommen, gut, dann schreibe ich aus der Perspektive der Bären diese Geschichte nochmal, was mich interessiert. Meine erste Reise war durch die Sowjetunion und Polen nach Deutschland, weil ich da auch russische Literatur studiert habe. Der Kalte Krieg war schon ein Thema für mich gewesen und auch Zensur in der Kunst und wie der Sozialismus sich präsentiert. Das hat mich schon alles interessiert, aber durch Knut oder durch die Augen der Eisbären ist es zum ersten Mal aufs Papier gekommen in meinem Fall.
Also Knut, der Eisbär, Tiere spielen eine Rolle in Ihrer Literatur, haben Sie gesagt. Auch Frauen spielen eine Rolle in Ihren Romanen. Sie waren auch lange Zeit in feministischen Kreisen, waren Sie auch sehr angesagt. Sind Frauen Ihre Zielgruppe in irgendeiner Weise oder sehen Sie sich da in der Tradition der japanischen Literatur, wo es ja auch viele schreibende Frauen von früher Zeit her gegeben hat?
Zielgruppe sicher nicht. Also ich freue mich, wenn Frauen meine Bücher lesen, aber Männer sollten sie ja auch genauso gut lesen und verstehen oder mögen oder kritisieren, was weiß ich. Ja, da mache ich keinen Unterschied. Aber ich finde es schon immer noch faszinierend, als Frau in dieser Welt zu sein, Geschichte zu sein, in der Gesellschaft zu sein. Das hat schon besondere Dimensionen und die zu schreiben, mein neues Buch, ein Balkonplatz für flüchtige Abende. Das Buch ist zwar neu, aber handelt sich um Hamburg in den 80er Jahren. Und dann kommt das Thema wieder, dass da auch viele weibliche Künstlerinnen die Frauenkörper malen und welche Erinnerungen sind da in diesen Bildern auch versteckt oder sie holen aus uns welche Erinnerungen raus. Und habe ich gemerkt, ich hatte nicht geplant, dieses Buch zu schreiben, aber ich habe gemerkt, dass die 80er Jahren und Hamburg erneut jetzt für mich eine neue Bedeutung gewonnen hat.
Was heißt das? Wie meinen Sie das jetzt? Das verstehe ich nicht ganz.
Ich glaube, in den 80er Jahren war der Versuch stärker als heute, diese Grenzen zwischen Geschlechtern und Kulturen aufzulösen. Viel mehr postmodern als postpostmodern. Das heißt, auch das Thema Wasser hat mich interessiert, weil ich fühle mich wie ein Fisch oder Meereswesen im Wasser. Und dann ist der Körper nicht mehr so fest wie draußen in der Luft, sondern als würde ich eine andere Form annehmen. Aber heute, 2018, gibt es eine Gegentendenz, dass man wieder nach einer festen Identität sucht. Und auch biografische oder entwicklungstheoretische Erklärung dafür sucht. Also die Frau ist doch Frau. Warum? Weil in der Entwicklungsgeschichte mussten die Frauen das und jenes machen, Männer das. Deshalb sind die Männer doch Männer. Und diese Stimme, die halb wissenschaftlich immer begründet wird, das hat mich wahrscheinlich wieder dazu gezwungen, fast nachzudenken, was wollten wir in den 80er Jahren, wonach haben wir gesucht? Hat das immer noch einen Halt oder Wert? Oder was wäre die neue Sicht auf diese Verwandelbarkeit, was mich ja immer noch beschäftigt? Welche neue Dimension kann ich dann aus dieser Idee der Verwandlung noch gewinnen, nachdem alles jetzt dann halb festgelegt worden sind wieder?
Stichwort Identität im Hinblick auf Sie heute. Also wie ist das mit Ihrer japanischen Herkunft, Ihrem japanischen Ursprung? Sie leben jetzt mittlerweile 35 Jahre hier in Deutschland, nicht mehr in Hamburg, aber in Berlin. Also wie ist Ihre Identität? Wie fühlen Sie sich als Japanerin, als Deutsche? Gibt es sowas, eine Zuordnung oder gibt es die gar nicht?
Ich weiß es nicht. Also Japanerin zu sein ist manchmal mein Beruf, weil ich in Japan aufgewachsen bin. Für mich ist die japanische Kultur zugänglich, ja. Und ich kann sehr viele Informationen, sehr interessante Informationen liefern. Und das sehe ich als mein Beruf, aber nicht die Identität. Und auch In den 80er Jahren hieß es ja immer, sind sie Japanerin oder Deutsche. Aber mittlerweile, die Idee von Europa ist viel wichtiger geworden als damals. Und niemand fragt nach der nationalen Identität. Niemand ist übertrieben. Viele fragen das und das ist auch das Problem.
Ja, naja, und das bewegt sich ja auch wieder rückwärts, ja, weil also die Nationalitäten dann doch wieder an Bedeutung gewinnen.
Aber auch Europa, also ist ja eigentlich eine Idee ganz anders als nationale Identität. Jeder kann ja mit der meinetwegen Idee der Demokratie, die aus Europa kommt, sich identifizieren. Aber trotzdem, wenn man in Europa lebt, ist man ja nicht automatisch Europäerin. Und ich zögere auch, ich lebe mitten in der europäischen Kultur, ich schaffe ja auch was, ich tue auch was dafür. Aber wenn man mich fragt, sind Sie Europäerin, dann weiß ich nicht, wie ich antworten soll. Und auch mit Japanerin. Japan ist natürlich auch ein Land oder eine Kultur, wo ich da hineingeboren wurde. Aber viel wichtiger ist Ostasien. Wie kann Japan mit Südkorea, wenn es geht auch mit Nordkorea und China, verstehen? Das ist viel, viel wichtiger, als was Japan ist für mich. Und das war in den 80er Jahren noch nicht ganz klar gewesen. Aber jetzt ist es so. Also japanisch zu sein heißt, darüber nachzudenken. Und insgesamt überhaupt weiß ich nicht, wer ich bin.
Für Japan, für Sie, haben Sie gesagt, ist es wichtiger, darüber nachzudenken, wie ist die Identität in Ostasien und das Verhältnis zu Südkorea und Nordkorea, vielleicht China. Nur wenn man Japan anschaut, dann hat man den Eindruck, dort leben doch immer noch viele Menschen, die so noch nicht denken. Wie nehmen Sie Japan 2018 wahr, auch im Vergleich zu dem Japan von 1982, was Sie verlassen haben? Hat sich da nicht letztlich politisch doch relativ wenig bewegt?
Ja, das ist wahr. Oder vielleicht in eine falsche Richtung.
Ja.
Ich weiß nicht. Weil in den 80er Jahren war es ja auch falsch. Man hat noch nicht gemerkt, dass die Wirtschaft, so wie die lief, nicht weiter so laufen kann.
Das war ja auch, ne?
Ja, das war ja auch. Und peinlicherweise, mir war auch nicht so klar, dass die AKW so eine große Rolle spielt. Die waren im Hintergrund und wie gefährlich das ist und dass die Wirtschaft auch darauf gebaut wurde, war mir nicht klar. Aber mir war schon klar, dass diese Wirtschaft nicht so weiterlaufen wird und auch falsch ist irgendwie. Aber nach Fukushima 2011 ist dann alles anders geworden. Und also ich muss sagen, viele Japaner sind offen gegenüber anderen Kulturen. Sie wollen viel wissen und eigentlich neugierig, aber sie sind so ängstlich geworden. Junge Leute wollen nicht im Ausland studieren, überhaupt auch nicht als Reisende hingehen, sondern zu Hause bleiben. Japan ist jetzt viel geschlossener geworden. Nur Eliten, die es damals nicht so viel gab, also internationale Eliten sind unterwegs und machen was in der ganzen Welt, aber die Mehrheit der Japaner wollen zu Hause bleiben und am liebsten Fenster zu, Tür zu und ihre Ruhe haben, weil das so beängstigend ist alles, die Politik, die Wirtschaft, die AKWs, und das finde ich so traurig.
Aber hat sich nicht nach Fukushima 2011, zumindest was die AKWs angeht, das politische Bewusstsein doch ein wenig zumindest erhöht? Und es hat ja Proteste gegeben seither gegen die Atomkraftwerke.
Aber anders als in Deutschland. Es gab so viele Demonstrationen jahrelang, aber über sie wurde es nicht berichtet in den Medien und das hat die Politik auch nicht geändert. Genauer gesagt, es gibt die Atomlobby, ne? Diese Leute sind ja stärker als die Regierung und die bestimmen weiter und das politische Bewusstsein hat überhaupt keinen Einfluss daraus, hat man das Gefühl. Naja, ein bisschen schon, weil die viele waren ja bis vor kurzem geschlossen, fast alle 50 AKWs waren ja nicht ans Netz geschlossen. Und das ist schon radikal, aber das hat gar keine richtig politische Bedeutung, weil die Regierung hat noch nie beschlossen, aus dem Atomkraftenergie auszusteigen, sondern weiterhin wollen sie das ja weiterführen. Und während in Deutschland hat man wenigstens das Gefühl, dass was wir denken oder eine Demonstration irgendwas bedeutet und dass das auch gehört wird oder dass das die Politik ein bisschen ändern kann. Und das fehlt in Japan.
Naja, weil die Politik sich auch nicht richtig ändert, weil schon seit Jahrzehnten die LDP, die Liberaldemokraten, an der Regierung sind. Also immer wieder haben sie es geschafft, dann doch die Macht in der Hand zu halten. Ich weiß, ich war 1988, 89 in Japan und schon damals hieß es, boah, es bewegt sich sehr langsam alles nur in Japan. Und jetzt ist der amtierende Ministerpräsident immer noch ein LDP-Politiker.
Naja, aber in Deutschland ist die Partei ist immer noch dort und trotzdem kann die Parteichefin was anderes machen als die Partei. Und das finde ich sehr interessante Entwicklung und das hoffe ich auch dem Japan.
Wenn wir dann jetzt mal auf die deutsche Politik blicken, Sie leben ja jetzt in Berlin, haben also auch all das wahrgenommen, was sich bei uns gezeigt hat, unerfreulicherweise gezeigt hat, angefangen mit den Reaktionen auf die sogenannte Flüchtlingskrise. Wie haben Sie das erlebt? Sind Sie selber mit Flüchtlingen in Berührung gekommen? Was waren da Ihre Eindrücke?
Ich bin auch in Berührung gekommen, zum Beispiel mit einem jungen Mann, der nach Deutschland kam, habe ich gesprochen. Ja, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Aber was ich sagen kann, ist trotz allem, es gibt natürlich gegen Flüchtlinge rechtsradikale Bewegungen, unmögliche Haltungen und Aussagen und so weiter. Aber auf der internationalen Ebene kommt mir vor, oder besonders im Vergleich zu Japan, dass die Akzeptanz sehr groß ist, dass man so viele Menschen aufnehmen kann und auch ohne erschüttert zu sein, die Mehrheit, also es gibt genug Leute, die dagegen sind, aber auch genug Leute, die dafür sind, die aufzunehmen. Und hat der Deutschland ja auch in den letzten 30 Jahren, wo ich bin, oder ein bisschen länger, immer wieder aus Russland, aus Jugoslawien, aus Nahosten Leute aufgenommen. Und die sind jetzt ein Teil von Berlin und anderen Städten. Und diese Verdauungskraft, ja, das finde ich schon enorm, weil Japan nimmt vielleicht 11 Flüchtlinge pro Jahr, aber mehr, 12 finden sie zu viel.
Das ist halt eben das Selbstverständnis der Japaner und die Einzigartigkeit, dieses Bewusstsein, einzigartig zu sein, das spielt da sicherlich auch eine Rolle, denke ich mal, obwohl es das natürlich nicht besser macht. Sie haben das jetzt selber schon angesprochen, also die rechten Tendenzen in Deutschland, wenn Sie das erleben, wie nehmen Sie das wahr? Also wie verändert sich das Deutschland, in dem sie leben, und macht ihnen der Rechtsruck durch Pegida, durch den Aufstieg der AfD, die jetzt sogar im Deutschen Bundestag vertreten sein wird, macht ihnen das auch irgendwo Angst?
Nein, also Angst habe ich immer. Diese Welt ist ja schrecklich, ja. Aber die Angst wird nicht größer dadurch. Was ich dann problematisch finde, ist, in den 80er Jahren gab es auch Rechtsradikale. Und vor denen hatte ich richtig andere Angst, körperliche Angst. Das waren brutale junge Männer, die ja sofort zu erkennen ist, dass sie Rechtsradikale sind, ja. Und sie stehen vor mir in der S-Bahn, da hatte ich schon Angst. Und heutzutage ist ganz anders. Das sind auch intellektuelle Frauen, die da für die AfD ganz klug und doch nicht klug da Rede halten. Und die zu widersprechen ist zum Teil gar nicht so einfach. Wie können wir wirklich intellektuell, logisch widersprechen? Und das tun die Linken nicht ernst, finde ich. Sie lehnen die Rechten pauschal ab, aber diese Argumentation, jetzt fangen die Rechten argumentieren und wir, die mit der Sprache arbeiten, müssen sie ernst nehmen und inhaltlich widersprechen. Und das machen zu wenig Leute und das macht mir Angst.
Aber das empfinden Sie auch als Herausforderung.
Ja, genau, genau. Das lehnt mich nicht ab, sondern ich denke, gut, ich möchte so, das kann ja auch literarische Antwort sein, ja, aber trotzdem, ich möchte Antwort geben können.
Sind Sie denn da schon dran an einer literarischen Antwort?
Das wird automatisch das sein, ja. Aha. Egal, worüber ich spreche oder schreibe, selbst wenn ich wieder über Eisbären schreibe, ist das eine Art Antwort.
Wie sind denn die langfristigen Pläne von Yoko Tawada? Also haben Sie vor, in die Zukunft geblickt, haben Sie vor, in Deutschland alt zu werden, oder wollen Sie irgendwann wieder zurück nach Japan gehen, weil die Menschen in Japan im Alter mehr gewürdigt werden, als es hier der Fall ist? Also wie sind Ihre Zukunftspläne?
Ich habe neulich eine Haiku-Zeitschrift gekriegt und die älteste Dichterin, die da drin schreibt, war 106.
Oh ja. Mhm. Ja, okay.
Insofern, wenn ich alt werde, das heißt 106, dann möchte ich vielleicht nach Japan zurückfahren. Aber vorher möchte ich noch viel in Europa machen, viel nach Afrika reisen, Russland, China, ja, Amerika sowieso. Und in Südamerika war ich noch nie. Und das muss ich dann noch in den kommenden Jahren ausführlich machen. Und es gibt noch viele andere Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel in Köln ein Poesiefestival organisiert, Poetica. Und sowas habe ich noch nie gemacht. Ich war viel unterwegs und als Dichterin eingeladen zu Festivals. Aber jetzt war ich Gastgeberin und das habe ich ja sehr genossen. Dieser Prozess, ein Festival zu organisieren, also ein Treffen einfach. Nicht nur, dass ich dann meine Text vorlese, sondern andere Autoren einladen und sowas wie eine Sinfonie der Literatur zu dirigieren. Das kann sein, dass ich Nase voll habe und nie wieder sowas mache. Oder eher ist es wahrscheinlich, dass ich dann nochmal sowas mache.
Als nächstes erwartet Sie ja jetzt erstmal die Auszeichnung mit der Karl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz. Haben Sie eigentlich irgendeinen Bezug zu Karl Zuckmayer? Haben Sie was von ihm gelesen, den Hauptmann von Köpenick oder des Teufels General?
Des Teufels General. Also im Allgemeinen möchte ich nichts hören, wo die Soldaten miteinander reden oder dass es eine Kriegszeit ist, ne, weil sie eine bestimmte deutsche Sprache hat, die ich gar nicht mag. Aber dieses fand ich interessant, weil diese Personen, die da vorkommen, haben noch etwas Liberales von den 20er Jahren und sie sind trotzdem mitten im Zweiten Weltkrieg. Und diese Mischung und Spannung, weil ich manchmal auch denke, was mache ich? Es kann ja sein, dass die Diktatur kommt noch, in Deutschland vielleicht unwahrscheinlich, aber ich wohne irgendwo und kommt die Diktatur und ich muss irgendwie sprechen, ja, weiter schreiben und sprechen. Wie mache ich das? Und in diesem Hörspiel kommt ein Flieger und der sagt, ich bin Flieger und ich habe nichts mit Nazis zu tun. Und das ist natürlich ganz falsch, sowas zu sagen. Und dann versucht ein Freund von ihm, das zu modifizieren und sagt, sag mal lieber so, Hitler hat dir ermöglicht, deine Leidenschaft zum Fliegen zu realisieren oder so. Und das sind solche Sprüche und Sprachgebrauch, die langsam so einschleichen. Und ich glaube für mich zu sagen, ich liebe Literatur oder ich schreibe gerne und es wird ganz leicht verändert. Und schon sage ich etwas, was die Diktatur unterstützt. Das will ich natürlich nicht. Aber können wir wirklich das vermeiden? Sind wir so gut und wachsam, dass wir das vermeiden können? Diese Frage beschäftigt mich.
Und dazu hat sie Zuckmayer dann auch nochmal angeregt.
Ja.
Und letzte Frage, haben Sie schon überlegt, was Sie mit dem 30-Liter-Weinfass machen werden, das Ihnen am kommenden Donnerstag zusammen mit der Zuckmayer-Medaille traditionsgemäß überreicht werden wird?
Ja, also ich werde sofort betrunken, ja. Und das ist dann bei vielen Japanern so. Und das habe ich dann versucht, der Organisator dort zu erklären. Ja, Weißwein ist ja nicht meine Stärke, aber sowas kennen die nicht in Mainz. Und dann haben sie gesagt, ja, ja, es gibt ja Leute, die einmal Alkoholikerin waren und deshalb nicht trinken können. Und ich sage, nein, ich war nicht Alkoholiker. Ich kam gar nicht so viel zu trinken. Und das ist ganz normal in Japan. Aber ich freue mich. Natürlich, Wein, ja, ist ja nicht einfach ein Getränk, sondern man feiert. Man kommt zusammen, redet und feiert. Und dazu gehört Wein in Europa. Und daher dachte ich, ich werde 10 Liter nach Köln schicken lassen und die Poetica und Morfomata Leute zusammen feiern. 10 Liter nach Tübingen, weil Konkursbuch Verlag Claudia Gerke wird 40 Jahre alt. Der Verlag, ja, nicht Claudia Gerke. Und da werden wir 10 Liter trinken und dann 10 Liter nach Berlin, weil ich in Berlin wohne, werde ich dann mit meinen Freunden zusammen mit 10 Liter Wein feiern.